Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Ursula von der Leyen hat es also ein zweites Mal geschafft. Sie ist die neue alte EU-Kommissionspräsidentin. Was sie plant, was davon realistisch ist und wie der Rest Europas reagiert, dazu gleich mehr. Jeder und jede Fünfte soll die Corona-Soforthilfen wieder zurückzahlen. Warum dagegen so viele Betroffene klagen? Darüber sprechen wir gleich im Interview mit der Interessengemeinschaft der selbstständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft. Und in den USA ist der amtierende Präsident im wahrsten Sinne des Wortes isoliert. Joe Biden hat Corona und seine Partei zweifelt an seiner Eignung als Präsidentschaftskandidat. Jetzt sogar der ehemalige Präsident Barack Obama. Es ist die mit Abstand wichtigste Position in Brüssel und Ursula von der Leyen hat sie jetzt noch weitere 5 Jahre sicher. Ihre Wiederwahl als Kommissionspräsidentin der EU war bis zuletzt eine echte Zitterpartie. Und es waren strategische Bündnisse für die Mehrheitsbeschaffung nötig, die nicht allen gefallen. Mit welchen Inhalten die CDU-Politikerin in die nächste Amtsperiode gehen will, von der Verteidigungsunion bis hin zum Aus fürs Verbrenner aus, dazu jetzt Einzelheiten von Caroline Born.
Kerzengerade sitzt Ursula von der Leyen im Parlament, als das Ergebnis verkündet wird.
Votes in favor 401.
401 Abgeordnete stimmen für eine erneute Amtszeit der Kommissionschefin, 284 dagegen. Von der Leyen legt die Hand auf die Brust, die Erleichterung ist ihr anzusehen und es ist ein besseres Ergebnis als vor 5 Jahren.
This time it's 41, so much better.
41 Stimmen mehr als nötig. Wer wie abgestimmt hat, lässt sich nicht überprüfen. Die Wahl ist geheim. Neben von der Leyen's Christdemokraten haben die Sozialdemokraten ihre Unterstützung zugesagt, ebenso die Liberalen. Doch es gibt Abweichler. Zum Beispiel die 5 Abgeordneten der FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, sie habe eine klare Absage vermisst, dass die EU gemeinsam neue Schulden aufnimmt.
Unsere Befürchtung ist, dass es ein Weiter-so ist, dass es jetzt nicht wirklich etwas Neues kommt. Insofern haben wir uns entschieden, gegen sie zu stimmen.
In ihrer Rede hat die amtierende Kommissionspräsidentin versucht, es möglichst allen recht zu machen. Eine Gratwanderung. Ganz vorne das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Weniger Bürokratie, schnellere Zulassungen, um Unternehmen mehr Luft zu verschaffen. Ein sogenannter Clean Industrial Deal soll für mehr Innovationen in saubere Technologien sorgen. Den will von der Leyen innerhalb von 100 Tagen vorlegen. Ihr Herzensprojekt der vergangenen 5 Jahre, den Klimaschutz, erwähnt sie kurz und schiebt schnell die Schlagworte Pragmatismus und Technologieoffenheit hinterher.
We have to reconcile climate protection and a prosperous economy.
Klimaschutz mit einer florierenden Wirtschaft unter einen Hut bringen. Es ist der neue Sound von der Leyen, mit dem sie auch auf innerparteiliche Kritiker eingeht, die ihr vorwerfen, zu grüne Politik zu machen. Den Grünen hat es trotzdem gereicht. Eine Mehrheit soll für sie gestimmt haben. Grünen-Co-Fraktionschef Bas Aykhout aus den Niederlanden erklärt, man wolle nun mitarbeiten an einer stabilen Mehrheit.
Because no one is served by a chaotic parliament and you've seen today already there are enough individuals that love chaos and love to create that.
Denn Chaos im Parlament helfe niemanden, so der Niederländer. Und es habe sich gezeigt, dass es genügend Parlamentarier gebe, die Unruhe stiften.
How many colleagues need to come and escort you out of the room?
Während der Debatte, als es um Schwangerschaftsabbrüche geht, hält eine rechtsextreme rumänische Abgeordnete ein Jesusbild hoch. Sie hat sich einen Maulkorb aufgesetzt, ruft immer wieder dazwischen. Auf Anweisung der Parlamentspräsidentin wird sie aus dem Saal geworfen. Das Narrativ, dass die EU von innen, von Rechtsextremen und von außen durch Länder wie Russland bedroht ist, gut möglich, dass es einige Abgeordnete dazu bewogen hat, für von der Leyen zu stimmen. Das linke und liberale Lager versucht von der Leyen mit einer klaren Distanzierung vom Putin-Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu überzeugen.
This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission.
Für von der Leyen keine Friedensmission, sondern reines Appeasement. Dafür erhält sie den längsten Applaus. Migration stärker begrenzen durch einen besseren Schutz der Außengrenzen, mehr Beamte für die europäische Grenzschutzagentur Frontex und weitere Partnerschaften mit Drittstaaten. Es ist ein Schritt auf die Rechtskonservativen zu. Angeblich soll die EKR-Fraktion aber nicht mehrheitlich für von der Leyen gestimmt haben. War von der Leyens Umwerben, insbesondere der Fratelli d'Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die falsche Strategie?
The result today, I think, speaks for itself.
Das verneint von der Leyen. Das Ergebnis spreche schließlich für sich, sagt die neue alte Kommissionschefin.
Unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Born war das. Knapp 2 Wochen nach der vorgezogenen Neuwahl ist die französische Nationalversammlung in Paris zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen. Nachdem die Wahlen ja keine klaren Mehrheitsverhältnisse ergeben hatten, gibt es noch immer einige Fragezeichen, wie es politisch im Land weitergeht. Und mit welchen politischen Vertretern an der Spitze? Zumindest die Frage, wer der Nationalversammlung vorsitzt, ist nun geklärt. Die Vorsitzende der Präsidentenpartei Renaissance wurde im Amt bestätigt. Wolfgang Landmesser.
Ihre zweite Amtszeit als Parlamentspräsidentin eröffnete Yael Braun-Pivet mit einem Appell an ihre Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen neue politische Lösungen liefern mit neuen Methoden, sagte die Politikerin, die der Präsidentenpartei Ensemble angehört. Das vor 1,5 Wochen gewählte Parlament könne den Wählerwillen mehr denn je repräsentieren, es sei aber auch gespaltener denn je. Damit meinte die Parlamentspräsidentin, dass in der neuen Assemblée Nationale kein politisches Lager eine klare Mehrheit hat. Eine stabile Regierung wird nur mit einer Koalition aus verschiedenen Parteien möglich sein. Eine solche Koalition zeichnet sich aber bisher nicht ab. Zweiter bei der Wahl des Parlamentsvorsitzes war André Chassaigne, der Kandidat des Linksbündnisses Nouveau Front Populaire, mit nur wenigen Stimmen Abstand zu Braun-Pivet. Mit ihrer Wiederwahl sei den Franzosen das Ergebnis der Parlamentswahlen gestohlen worden, sagte der Abgeordnete der Kommunistischen Partei wörtlich. Denn schließlich habe das Lager von Präsident Emmanuel Macron die Wahlen verloren. Das Linksbündnis hat die meisten Abgeordneten im neuen Parlament und deswegen auch den Vorsitz für sich reklamiert. Gewählt wurde Yael Braun-Pivet vermutlich auch mit Stimmen der konservativen Partei. Viele im Präsidentenlager können sich eher vorstellen, mit den Konservativen zusammenzuarbeiten, als mit Teilen der Linken. Viele Linke halten es deshalb für abgekartet, dass sie von der Macht ferngehalten werden sollen. In den nächsten Wochen geht es jetzt um das politisch noch viel einflussreichere Amt des Premierministers.
Corona ist nicht vorbei. Die Sommerwelle nimmt gerade Fahrt auf und auch finanziell hat die Pandemie für viele ein Nachspiel. Jeder und jede Fünfte soll seine Soforthilfen zurückzahlen und zwar ganz oder teilweise. Das haben Recherchen ergeben von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Das betrifft Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer, die zu Beginn der Pandemie diese erste Unterstützung der Bundesregierung bekommen haben. Dagegen klagen schon jetzt mehrere tausend Betroffene. Helene Frömke berichtet.
Marion Ahlemeyer ist Friseurin in Siegburg, Nordrhein-Westfalen. Gut 4 Jahre ist es her, da erreichte die erste Corona-Welle Deutschland. Sie musste damals ihren Laden schließen. Als der Bund dann noch im ersten Lockdown die Corona-Soforthilfe auf den Weg brachte, war sie relativ entspannt, sagt sie.
Und ich hatte natürlich überhaupt nicht die Idee, dass sie das zurückfordern würden, weil Herr Scholz ja in seiner damaligen Funktion eindeutig gesagt hat, es soll eine echte Hilfe sein und kein Kredit. Aber es änderten sich dann wöchentlich die Bedingungen und ich habe gesagt, keine Ahnung, wo das hinläuft.
Die Gelder für die Soforthilfe kamen damals vom Bund. Die Länder sollten das Programm dann umsetzen und das Geld auszahlen. Inzwischen schätzt das Bundeswirtschaftsministerium aber, dass damals rund 5 Milliarden Euro zu viel ausgezahlt wurden. Eine Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung an alle Bundesländer ergibt, in mehr als 400.000 Fällen müssen Betroffene die Gelder ganz oder teilweise zurückzahlen oder haben das bereits getan. Der Bundesrechnungshof kritisierte das Vorgehen, spricht von unklaren Anspruchsvoraussetzungen. Das Bundeswirtschaftsministerium widerspricht.
Das BMWK hat bereits vor dem Start der Antragstellung im März 2020 durch ein Eckpunktepapier die Förderkonditionen des Bundesprogramms transparent kommuniziert,
schreibt das Ministerium auf Anfrage. Rainer Herrmann, Unternehmer und Vorsitzender der Interessengemeinschaft NRW Soforthilfe, sieht das anders und bezieht sich allerdings auf die Informationen des Landes NRW.
Formulierungen waren quasi so weichgespült, dass jeder nicht juristische Leser davon ausgehen musste, dass er auch seinen Lebensunterhalt davon jetzt erstmal für die 3 Monate bestreiten musste. Das musste man so verstehen und das war auch in den FAQs ganz explizit ausformuliert.
Gemeinsam mit anderen Betroffenen hatte er in Nordrhein-Westfalen eine Klage gegen Rückforderungen von Geldern angestrengt. Das Oberverwaltungsgericht NRW hält in einem Urteil fest, dass in Nordrhein-Westfalen die Fragen und Antworten zu den Corona-Soforthilfen in rund 10 Wochen 15 Mal geändert wurden. Das NRW-Wirtschaftsministerium bestätigte zwar auf Anfrage, dass es mehrere Änderungen gegeben habe, die genaue Anzahl der Änderungen könne man aber nicht mehr nachvollziehen. Rainer Herrmann fordert jetzt eine faire Abrechnung.
Das wird uns oft zum Vorwurf gemacht, wir würden nur klagen, um das Geld behalten zu wollen. Das ist so nicht richtig, das kann man so nicht formulieren. Wir haben geklagt, um die Berechnung so machen zu können, wie sie ursprünglich offeriert war oder wie sie der normale Mensch als ungeübter Leser, als Nichtjurist verstehen musste, um da überhaupt mal Klarheit reinzubringen.
Bis heute herrscht in vielen Fällen weiter Unklarheit, was die Corona-Soforthilfen betrifft.
Die damalige Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte sich dafür entschieden, pauschal den jeweils maximalen Betrag für die NRW-Soforthilfe 2020 schnell und unbürokratisch auszuzahlen.
Schreibt das NRW-Wirtschaftsministerium auf Anfrage. Die Prüfung der Ansprüche wurde entsprechend nachgelagert durchgeführt. Das habe in vielen Fällen dazu geführt, dass ein Teil des Geldes zurückgefordert werden musste. Über 5000 Menschen haben bundesweit gegen Rückforderungen geklagt, so auch Marion Ahlemeier, die Friseurin aus Siegburg. Sie hat schließlich vor Gericht gewonnen. Über die Hälfte aller Klagen wurde aber noch nicht entschieden. Von den vom Bundeswirtschaftsministerium geschätzten 5 Milliarden zu viel gezahlter Corona-Soforthilfen sind bis heute mehr als 1,5 Milliarden an Rückforderungen noch offen.
Schnell, pragmatisch, unbürokratisch, so waren die Corona-Soforthilfen gedacht. Jetzt fordern Behörden Geld zurück. Und darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Markus Pohl sprechen. Er ist selbstständig als Produktionsleiter und Tourmanager und außerdem Vorsitzender der Interessengemeinschaft der selbstständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft e.V. Schönen guten Abend, Herr Pohl.
Schönen guten Abend, Frau Zabek.
Also, dass Corona-Soforthilfen jetzt unter Umständen zurückgezahlt werden müssen, ganz oder teilweise, hat Sie das überrascht?
Nee, das hat mich tatsächlich nicht überrascht. Das ist bei uns auch schon wirklich ein Thema seit Mitte 2020, also kurz nachdem der Zeitraum zu Ende war, in dem die Soforthilfe ausgezahlt worden ist. Da fing das quasi schon mit den ersten Sachen an, dass Leute sich fragten, wofür darf ich denn jetzt das Geld wirklich einfach verwenden? Und die Behörden dann auch tatsächlich direkt in den verschiedenen Bundesländern geantwortet haben, naja, dafür auf gar keinen Fall, das musst du dann alles zurückzahlen. Und da fing im Grunde schon direkt nach der Auszahlung die Panik an, oh Gott, was passiert hier bloß?
Mhm. Panik, sagen Sie? Obwohl es eigentlich so ein bisschen mit Ansage kam. Es gibt ja jetzt auch die Berichte, da ist von Chaos die Rede. Sie sind ja über Ihren Verein mit vielen Menschen in Kontakt. Was berichten die denn gerade, wenn es um das Thema geht?
Na, es ist tatsächlich ein Chaos. Also es hieß, wir helfen schnell und unbürokratisch. Das ist ja auch sehr ehrenhaft, das so zu machen. Und man muss sich die Situation tatsächlich vorstellen. Das sind ja keine Menschen, die diese Hilfe bekommen haben oder Anspruch darauf hatten, die vorher am Hungertuch genagt haben, sondern die waren im vollen Saft. Die hatten volle Auftragsbücher. Gerade jetzt mein Bereich, Veranstaltungswirtschaft. Die Leute haben sich schon beinahe auf den Kopierer gelegt im Februar noch, damit überhaupt der Sommer gestemmt werden kann, weil so viel los war, so viel geplant war. Und dann kommt so ein Virus vorbei und es heißt auf einmal von einem Tag auf den anderen, es geht nichts mehr. Es finden keine Veranstaltungen mehr statt. Das heißt, die Leute haben tatsächlich Panik gehabt. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Rest des Jahres und wie kann ich denn meine Familie bloß über Wasser halten? Und dann kommt glücklicherweise der Staat und sagt, hey, wir helfen euch jetzt schnell und unkompliziert. Ihr habt nächsten Monat Geld von uns. Okay, super. Ist jetzt nicht die große Summe, reicht nicht fürs ganze Jahr. Und alle sagen, super, das ist klasse, prima, dass der Staat uns zur Seite steht. Nehmen das natürlich auch gerne anders Geld und dann kommt so peu à peu raus, ah, das kannst du aber nicht für private Sachen nehmen. Oh, das kannst du aber auch nicht für die Miete nehmen, das kannst du aber auch nicht hierfür nehmen, sondern nur für betriebliche Sachen. Und Selbstständige ohne Angestellte haben üblicherweise recht geringe Betriebskosten. Sie haben oftmals noch nicht mal ein Büro und dann wurde das natürlich schon allen bewusst, oh Gott, hier geht gerade irgendwas richtig böse schief. Das sorgt dann natürlich für Panik.
Also Sie sagen, die Bedingungen, die waren eben nicht so klar, wie sie hätten sein müssen, quasi warum das Geld jetzt ausgezahlt wird und unter welchen Bedingungen eben nicht. Ist das Ihr Punkt?
Also es gibt auch tatsächlich Bundesländer, die haben das besser gemacht, wesentlich besser gemacht. Die haben sich zum Beispiel erstmal eine Liste geben lassen, was man für Kosten darüber ansetzen möchte und haben dann auch zurückgeschrieben, nee, das und das akzeptieren wir nicht. Und du kriegst halt den Teil Geld. Und da war dann auch entsprechend die Abrechnung einfach. Andere Länder haben halt auf den großen Knopf gedrückt, haben gesagt, raus damit, raus damit, raus damit, raus damit. Und dann haben sie festgestellt, oh, jetzt müssen wir aber noch sagen, wofür die das überhaupt verwenden dürfen.
Da reden Sie wahrscheinlich von NRW an der Spitze. Da wurde erstmal ausgezahlt und im Nachhinein sollte dann geprüft werden, ob denn auch die Kriterien erfüllt werden. Also der Bundeswirtschaftsminister, sein Ministerium, die sagen ja, es gab schon vor dem Start der Antragstellung im März 2020 ein Eckpunktepapier, wo man die Förderkonditionen transparent kommuniziert habe. Aber die sind nicht bei Ihnen und bei allen in Ihrer Interessengemeinschaft angekommen?
Absolut nicht, nein. Und das ist ja tatsächlich auch das Ding, wie ich gerade schon sagte, die haben wenig Betriebskosten. Das heißt, deren Hauptproblem war nicht irgendwie das Mobiltelefon oder das Leasing, sondern wie kriege ich mein Leben gestemmt, wie kann ich meine Familie am Leben halten. Das sind die Hauptkosten, die ein Selbstständiger am Ende hat.
Und diese Hauptkosten, also da muss jetzt einiges zurückgezahlt werden. 3,5 Milliarden, liest man jetzt, wurden schon zurückgezahlt. Es geht noch um 1,5 Milliarden insgesamt. Können Sie schon einschätzen nach den Gesprächen mit Ihren Mitgliedern, von welchen Beträgen wir da so im Einzelnen im Schnitt reden?
Na, das sind bei der Corona-Soforthilfe bis zu 9.000 Euro, was die Leute da dann zurückbezahlen müssen. Mhm. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht so riesengroß. Aber wenn man immer noch in der Situation, wie wir in der Veranstaltungswirtschaft auch sind, dass wir immer noch nicht wieder voll da sind, weil sich einfach der Markt komplett geändert hat, ist das dann natürlich schon ein Schluck aus der Pulle. Das heißt, da muss man vielleicht auf Monatszahlungen gehen. Da sind aber die meisten Länder nicht zu bereit. Das heißt, dann wird dann das vielleicht auf 3 Monate gestreckt und dann werden aber auch noch Zinsen genommen.
Gleichzeitig sagen Sie, die Geschäfte liefen vor Corona für viele sehr gut. Gab es da keine Möglichkeiten, da auch ein bisschen was auf die hohe Kante zu legen, für solche Fälle sich zu rüsten?
Sicher, das haben natürlich die Leute auch gemacht, aber wir müssen immer noch mal wieder sehen, wie lang ging denn diese ganze Corona-Krise. So viel Geld hat keiner auf der Kante. Da kommen vielleicht 3, vielleicht 4 Monate kommt man mit dem Geld, das man dann an die Seite legt, hin. Aber dann ist auch mal irgendwann Ende des Bankkontos.
Mhm. Sind das denn aus Ihrer Sicht also wirklich alles Betroffene, die sich da nachvollziehbar über die Rückzahlung beschweren? Also immerhin gibt es ja durchaus auch Menschen, die Soforthilfen mit betrügerischer Absicht erschlichen haben. Da sind ja die Staatsanwaltschaften hinterher.
Sicher, das ist auch absolut berechtigt, natürlich. Also, dass man das jetzt völlig ungeprüft einfach durchlaufen lässt, das wäre natürlich auch nicht der richtige Weg. Aber man sollte doch mit etwas Augenmaß da dran gehen. Also, ich kann mich noch an die Sprüche erinnern, wo es hieß, wir müssen uns irgendwann mal viel verzeihen.
Mhm. Man sollte Gesundheitsminister Jens Spahn hat das gesagt, ne?
Mhm. Der hat das gesagt, genau. Man sollte da jetzt, glaube ich, nicht wirklich auf den Pfennig genau abrechnen müssen, sondern wirklich das Augenmaß haben. Kommen die Leute aus einem Bereich, aus einer Branche, war deren wirtschaftliche Situation so, wie sie beschreiben, und dann sollte man da etwas großzügiger, glaube ich, schon mit umgehen. Betrug ist natürlich außer Frage, das darf nicht sein, da muss man gegen angehen.
Hätten denn viele Betroffene dann lieber keine Soforthilfen beantragt, wenn sie das gewusst hätten, oder war das alternativlos?
Beides. Also Sie sagen, hätte ich das bloß nicht beantragt. Und manche haben auch das Geld einfach genommen und gesagt, ich lege es mal lieber einfach nur an die Seite und löse lieber eine Lebensversicherung auf. Dann weiß ich, woher mein Geld kommt. Und falls Sie da was wieder haben wollen, habe ich das dann da noch liegen. Die Leute haben dann schon ziemlich schnell angefangen zu zweifeln, ob das wirklich so Bestand haben wird.
Die Frist von Bund und Ländern für diese Prüfung, ob das Geld zurückgezahlt werden muss, die wurde ja auf Ende September verlängert. Sie sagen, man soll da jetzt mit Augenmaß und vielleicht auch sogar großzügig agieren. Gleichzeitig geht es natürlich in Zeiten knapper Haushaltskassen auch einfach um Steuergeld. Was wollen Sie denn und Ihre Interessengemeinschaft tun, um das eben jetzt für Ihre Mitglieder zu erreichen?
Wir sind da ja sowieso sehr eng im Austausch mit den entsprechenden politischen Stellen. Wir haben das auch schon vor 4 Monaten gemeldet, dass es da immer noch wieder richtig große Probleme gibt. Nicht nur mit der Soforthilfe, sondern auch mit den anderen Hilfen, die es dann im Laufe der folgenden 2 Jahre noch gegeben hat. Da gibt es auch immer noch riesengroße Probleme, weil mit einem anderen Maß gemessen wird, zwar mit denselben Regeln, aber anders interpretiert, als es bei der Beantragung angesagt war. Das heißt, da sind auch immer noch riesengroße Probleme. Die größte Schwierigkeit, die wir an der Stelle haben, ist, dass nur wenige wirklich willens sind, den Kampf aufzunehmen. Also wir als Verband können nicht klagen in dieser Situation. Das kann immer nur jeder einzeln für sich. Wir können das dann begleiten. Aber die meisten haben nicht mal Interesse zu klagen. Die sagen, ich komme da jetzt irgendwie durch, verdammt, dann gibt's halt keinen Urlaub dieses Jahr, dann streiche ich das noch oder was auch immer noch und zahle da irgendwie möglichst schnell das Geld zurück und bin's dann aber auch los. Die Leute sind dann aber auch vom Staat wirklich resigniert. Die sagen sich dann, was mache ich hier bloß in diesem Land?
Markus Pohl sagt das, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der selbstständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft e.V. Herr Pohl, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
23.29 Uhr im Deutschlandfunk. Das war der Tag. Es läuft gerade wirklich nicht gut für Joe Biden in diesem US-Wahlkampf. Inzwischen zweifeln auch immer mehr namhafte Parteikollegen daran, dass er der geeignete Kandidat ist und äußern das auch öffentlich oder lassen es öffentlich werden. Jetzt ist auch Ex-Präsident Barack Obama darunter, der nach wie vor großen Einfluss hat auf die Demokratische Partei und der Biden rät, nochmal ernsthaft zu überdenken, sich zurückzuziehen. Aus der Öffentlichkeit musste sich Biden gerade sowieso erstmal zurückziehen. Der US-Präsident hat Corona. Auch da könnte das Timing kaum schlechter sein. Isabel Karas.
Krank zu werden passt nie in den Zeitplan, aber dieses Timing könnte kaum schlechter sein. US-Präsident Joe Biden wurde positiv auf Corona getestet.
He just tested positive for COVID.
Ein Raunen geht durch den Raum, als klar wird, den Präsidenten werden sie bei Unidos US an dem Abend nicht mehr sehen. Janet Moguia, die Geschäftsführerin der größten Interessenvertretung von Latinos in den USA, verkündet, Biden ließe ausrichten, so schnell werden sie ihn in Zukunft trotzdem nicht los.
He said to tell my folks that we're not going to get rid of him that quickly. He's just really sorry he couldn't be with us.
Es tut ihm wirklich leid, dass er nicht bei uns sein kann, erklärt Moguia. In einer Mitteilung des Weißen Hauses heißt es, Biden habe milde Symptome wie Schnupfen und Husten. Für ihn ist das ein heftiger Rückschlag im Wahlkampf, denn statt im Land unterwegs zu sein, muss Biden zurück nach Hause. In seinem Haus in Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware soll er sich in den nächsten Tagen isolieren. Aus Sicht des 81-Jährigen ausgerechnet jetzt, da die Stimmen, die seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen fordern, wieder lauter werden.
I do not think he is the best person to go into this election.
Er glaube nicht, dass Biden die beste Person für diese Wahl sei. Ich denke, wenn er unser Kandidat ist, verlieren wir, erklärt der Kongressabgeordnete Adam Schiff vier verschiedenen Geldgebern. Die Aufnahme wurde ABC News zur Verfügung gestellt. Schiff gehört zu den einflussreichsten Mitgliedern der Demokraten und hat ernsthafte Zweifel daran, dass Biden seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump schlagen kann, wie er inzwischen in einer schriftlichen Stellungnahme deutlich gemacht hat. Weiter in Gang gebracht wird die Diskussion außerdem durch den Plan des Demokratischen Nationalkomitees, Biden schon vor dem Parteitag im August offiziell zum Präsidentschaftskandidaten zu küren, in einer Online-Abstimmung. Diese wurde allerdings schon im Mai angekündigt, als die Kritik an Biden längst nicht so groß war. Der Grund für das virtuelle Verfahren? Terminvorgaben im Bundesstaat Ohio. Präsidentschaftsbewerber wie Biden sollten dort bis zum 7. August gemeldet werden, wenn ihre Namen auf den Wahlzetteln stehen sollten. Da die Demokraten aber erst danach zu ihrem Nominierungsparteitag zusammenkommen, gab es ein Problem. Das erklärt Tim Walz, der Teil des Demokratischen Komitees ist, bei einer Pressekonferenz.
We've always done this. We've just trusted each other and we've got it done. Now we're in a time where voter restriction is, it's not a bug, it's a feature of the Republican Party. I don't trust them in Ohio to do this.
In solchen Fällen habe man sich in der Vergangenheit einfach gegenseitig vertraut. Doch jetzt, da die Republikaner darauf setzten, Demokraten gezielt vom Wählen abzuhalten, traue er den Verantwortlichen in Ohio nicht mehr. Und das, obwohl Ohio seine Regeln inzwischen geändert hat. Eine Gruppe von Demokraten im US-Repräsentantenhaus kritisiert das geplante Online-Verfahren. In einem Schreiben heißt es, so werde die Diskussion darüber, ob Biden wirklich der beste Kandidat ist, nur unterdrückt. Doch Walz bleibt dabei. Diesen Freitag sollen die Pläne dafür bei einem Treffen des Komitees zunächst erörtert und kommende Woche dann beschlossen werden.
This meeting that we're doing again was scheduled many months. It was scheduled way before the debate. It was scheduled way before anything else. And the process and the agenda for this was to start setting the rules for the convention, as we've always done.
Dieses Freitagstreffen sei schon seit Monaten geplant gewesen, lange vor Bidens Auftritt bei der TV-Debatte. Die Online-Abstimmung soll voraussichtlich Anfang August stattfinden. Der Parteitag der Demokraten geht dann am 19. August los.
Das waren Informationen aus Washington von Isabel Karras. Und Donald Trump, der profitiert derzeit extrem von der Schwäche seines Kontrahenten Joe Biden. Trump hat sich bereits am Montag zum offiziellen Kandidaten seiner Republikaner wählen lassen. In diesen Stunden steuert der Parteitag auf seinen Höhepunkt zu, seine Kandidatenrede. Und von seinen Anhängern wird Trump nach dem versuchten Attentat regelrecht als Heilsbringer verehrt, wie Claudia Sarre berichtet.
How much are these? Ein Verkaufsstand mit Basecaps, Tassen, Taschen und anderen Donald-Trump-Devotionalien. Einer der Verkaufsschlager beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee ist ein T-Shirt mit dem Heldenfoto von Trump, das um die Welt ging. Darauf reckt er, nur einen Moment nachdem auf ihn geschossen wurde, mit blutendem Gesicht die Faust in den Himmel. Fight, fight, fight steht darunter. Kämpft, kämpft, kämpft.
When you look back at Donald Trump in history now, that photo is going to come first.
Wenn man auf Donald Trump in der Geschichte zurückblickt, wird man dieses Foto zuerst finden, sagt einer seiner Jünger, Connor aus New Jersey, ein junger Mann mit Vollbart und Cowboyhut.
God's with us everywhere, everything flows through God. Somebody was clearly looking out for him.
Gott sei überall, sagt er. Jemand habe ihn ganz klar beschützt. Auch Kirsten, eine ältere Frau aus Wisconsin, ist der Meinung, dass Ex-Präsident Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania einen Schutzengel hatte.
He has the full armor of God on him. And he is protected and he cannot be harmed.
Er hatte die volle Rüstung von Gott an. Er ist beschützt und kann nicht verletzt werden. Das neue Narrativ der Republikaner, dass Trump unbesiegbar ist und durch nichts und niemanden verwundet werden kann, scheint besonders bei seiner rechtsreligiösen Anhängerschaft auf fruchtbaren Boden zu fallen. Die Verehrung von Donald Trump bekommt in diesen Tagen eine ganz neue Qualität.
2 days ago, evil came for the man we admire and love so much. I thank God that his hand was on President Trump.
Vor 2 Tagen kam das Böse über den Mann, den wir so sehr bewundern und lieben. Ich danke Gott, dass er seine Hand über Präsident Trump gehalten hat, sagte auch die ultrarechte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene am ersten Tag in ihrer Parteitagsrede und befeuerte damit die Verklärung Trumps zu einer gottgleichen Gestalt. Schon vor dem Attentat wurde Trump von manchen Evangelikalen als eine Art Heilsbringer verehrt, der gegen die ungläubigen Demokraten vorgeht und zum Beispiel ungeborene Babys vor Abtreibung beschützt. Dass Trump das Abtreibungsrecht zuletzt sogar abgeschwächt hat, um Wähler dazu zu gewinnen und auch selbst nie in die Kirche geht, lassen seine frommen Anhänger dabei gerne außer Acht. Für Patty, die extra aus Tennessee zum Parteitag nach Milwaukee gereist ist, ist Trump nicht mehr nur ein Idol, sondern so etwas wie ein Erlöser, der von Gott geschickt wurde.
I think God's speaking through him. I mean, you look at biblical times and he used men in that time all the time. And I think he is using Trump to reach the people.
Ich glaube, dass Gott durch ihn spricht. In der Bibel hat Gott auch Menschen die ganze Zeit auserwählt. Ich glaube, er hat Trump auserwählt, um die Leute zu erreichen.
Claudia Sarre war das mit Stimmen und Stimmungen rund um den Parteitag der Republikaner in Wisconsin. Wenige Tage vor seiner Reise in die USA ist der israelische Ministerpräsident Netanyahu überraschend in den Süden des Gazastreifens gefahren. In Rafah hat er vor Soldaten die Bedingungen für ein Abkommen mit der Hamas wiederholt. Und damit jetzt Björn Dahke in unseren Kurzmeldungen an diesem Abend.
Benjamin Netanyahu sagt, er sei jetzt noch mehr davon überzeugt, dass Israel die Kontrolle über die Grenze zu Ägypten behalten muss. Ein Video zeigt den israelischen Ministerpräsidenten in schusssicherer Weste, umringt von Soldaten und Panzern. Die Kontrolle der Grenze zwischen Ägypten und Gaza, das Verhindern von Waffenschmuggel, das ist für Netanyahu ein wichtiger Punkt in den indirekten Verhandlungen mit der Hamas über eine Feuerpause und die Freilassung der Geiseln. Wie Medien berichten, sieht das israelische Verhandlungsteam solche Bedingungen aber eher als Hindernis für eine Einigung. Netanyahu gibt sich in Rafah einmal mehr überzeugt, der militärische Druck auf die Hamas macht ein Abkommen mit der Terrororganisation wahrscheinlicher. Vor Netanyahus Besuch war die israelische Armee nach Aussage von Augenzeugen mit Panzern in Rafah vorgerückt. Das Militär tötete nach eigenen Angaben mehrere Bewaffnete und entdeckte weitere Tunnel. Auch in anderen Teilen des Gazastreifens gehen die Kämpfe weiter. Eine langfristige politische Lösung für den Gazastreifen ist weiter nicht absehbar. Das israelische Parlament hat sich noch einmal gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Eine Mehrheit stimmte für eine Resolution, in der die Gründung eines palästinensischen Staates als existenzielle Gefahr für Israel bezeichnet wird. Praktische Konsequenzen hat diese Entscheidung aber erst einmal nicht.
Einer der schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine hat vor kurzem ein Kinderkrankenhaus in Kiew zerstört. Deutschland beteiligt sich am Wiederaufbau und hilft den krebskranken Kindern. Sie sind jetzt in Deutschland angekommen. Effi Seibert.
Heute wurden 8 schwerkranke Kinder und ihre engsten Angehörigen nach Deutschland gebracht. Die meisten von ihnen lagen vorher in Kiew auf der Kinderkrebsstation. Sie sind zwischen wenigen Monaten und 15 Jahren alt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach versprach, dass die Kinder in deutschen Spezialkliniken gut versorgt werden.
Das sind sehr schwerkranke Kinder, die wir versorgen werden. Da sind wir in der Pflicht. Ich bin also fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir der Ukraine also hier mitteilen, wir lassen euch nicht im Stich.
Seit März 2022 werden Schwerverletzte und Schwerkranke aus der Ukraine evakuiert und in Deutschland und anderen EU-Staaten medizinisch behandelt. Das Innenministerium schreibt, dass nach Deutschland seitdem fast 1150 Personen gebracht worden sind. Sie werden in Kliniken in ganz Deutschland verteilt. Darunter sind Zivilistinnen und Zivilisten genauso wie Angehörige des Militärs. Viele dieser Opfer haben Schuss- und Explosionsverletzungen.
Noch immer gelangen sensible Güter aus Deutschland nach Russland und werden dort offenbar auch in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen ein internationales Netzwerk, mit dem Sanktionen wohl gezielt umgangen werden. Benedikt Strunz.
Im Zentrum des Netzwerkes steht die türkische Firma Enütek mit Sitz in Istanbul. Die Recherchen zeigen, dass die Firma allein im Jahr 2023 Spezialtechnik im Wert von mehr als 7 Millionen Euro nach Russland geliefert hat. An einen Konzern, der auch für die russische Rüstungsindustrie arbeitet. Bei den Produkten handelt es sich vor allem um sogenannte Dual-Use-Güter. Diese können sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich eingesetzt werden. Die Recherche stützt sich auf Import- und Exportdaten, die NDR, WDR, SZ und Le Monde sowie die ukrainische NGO Statewatch ausgewertet haben. Demnach gelangten über die Türkei auch zahlreiche Produkte aus Deutschland nach Russland, darunter Steckverbindungen, Spezialwerkzeuge und Komponenten für den Flugzeugbau. Mal geht es bei den Bestellungen um wenige 100 Euro, mal um 6-stellige Beträge. Die betroffenen Firmen aus Deutschland, darunter etwa der Flugzeugzulieferer General Aerospace oder Infineon, erklärten auf Nachfrage, man nehme die Sanktionen sehr ernst und führe entsprechende Kontrollen durch. Die Firma Enütek ließ Anfragen unbeantwortet. Der Sanktionsexperte Benjamin Hilgenstock erklärte, dass häufig Zwischenhändler in die Umgehung der Russland-Sanktionen verwickelt seien. Er forderte die Behörden dazu auf, Zwischenhändler stärker in den Blick zu nehmen. Zudem sollten betroffene Unternehmen die eigenen Lieferketten besser überwachen.
Und den Blick auf das Börsengeschehen des Tages hat Heidi Radwilas.
Der deutsche Aktienindex steuert auf einen vergleichsweise mauen Wochenabschluss zu. Heute jedenfalls hat das deutsche Börsenbarometer erneut im Minus geschlossen. 0,5% ging's abwärts auf 18.355 Punkte. Das ist der 4. Verlusttag in Folge. Zunächst überwogen positive Signale aus den USA und eine gewisse Erholung bei den Technologietiteln. Die waren gestern stark unter Druck geraten, aber die positive Stimmung hielt nicht. Sogar, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins in der Eurozone wie erwartet nicht wie im Juni gesenkt, sondern bei 4,25% belassen hat, sorgte kurzzeitig für Aufwind, der dann wieder abflaute. Vielleicht auch, weil EZB-Präsidentin Christine Lagarde es erneut offen ließ, wann mit einer weiteren Leitzinssenkung gerechnet werden könnte. So büßte auch der europäische Leitindex Eurostoxx 50 0,4% ein. Die Sorge, dass eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps in den USA die Geschäfte europäischer und vor allem deutscher Exportunternehmen verschlechtern könnte, wiegt offenbar schwer. Den DAX zog außerdem ein Kursrutsch bei den Papieren des Schwergewichts Siemens nach unten. Belastend wirkte, dass Analysten mit der Geschäftsentwicklung beim Schweizer Konkurrenten ABB nicht zufrieden waren. Das zog Kreise. Erfreuliche Geschäftszahlen des schwedischen Autobauers Volvo hingegen beflügelten die Autowerte. VW, Mercedes, BMW und Porsche gewannen zwischen 1 und knapp 2%. Dadurch konnten die Verluste im DAX eingegrenzt werden.
Die Ampel hat lange über den Haushalt verhandelt, ihn dann beschlossen und auch die erste Hürde im Kabinett ist genommen. Eigentlich ist jetzt formal der Bundestag am Zug und soll den Entwurf Ende November beschließen. Trotzdem wird die Bundesregierung wohl nicht verhindern können, dass auch im Sommer darüber diskutiert wird. Zu groß ist die Unzufriedenheit in der Ampel selbst, zu hart die Kritik aus der Opposition. Jetzt hat sich der Bundeskanzler eingeschaltet und die Vorwürfe der Union zurückgewiesen, dass der Entwurf unseriös sei. Jörg Münchenberg.
Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat im ARD-Interview der Woche den Entwurf für den Haushalt 2025 verteidigt. Gestern hatte das Kabinett den Etat mit 2-wöchiger Verspätung verabschiedet, nachdem die Ampelspitzen monatelang um das Zahlenwerk gerungen hatten. Jetzt plant der Bund für das kommende Jahr mit Ausgaben von 480 Milliarden Euro und einer Netto-Neuverschuldung von 44 Milliarden. Die Schuldenbremse soll erneut eingehalten werden.
Weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden. Das hat viel Zeit gekostet. Wir haben 80 Stunden miteinander gesprochen, was aber auch der Größe der Aufgabe wegen sehr angemessen war. Die Zeit wurde auch gebraucht.
Dennoch klafft im Entwurf weiterhin eine Lücke von 17 Milliarden Euro, die sogenannte globale Minderausgabe. Ein Teil davon soll durch nicht verbrauchte Mittel der Ministerien im Haushaltsvollzug gestopft werden. 8 Milliarden will Finanzminister Christian Lindner, FDP, durch umstrittene Maßnahmen mobilisieren, etwa durch Restmittel bei der staatlichen Förderbank KfW sowie Kredite an die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH. Diese drei Maßnahmen werden derzeit noch rechtlich geprüft. Alles normales Haushaltsverfahren, betont der Kanzler.
Und es ist so, dass wir ja immer in unserem Haushalt zum Beispiel eine Minderausgabe ganz allgemein einplanen. Und in diesem Fall haben wir gesagt, da ist noch ein Teil, den wir etwas größer machen, um dann im Konkreten da noch Verbesserungen einzufügen, die aber ganz konkret beschrieben sind und über die jetzt geredet wird. Also das ist ziemlich genau gestrickt.
Mitte August soll der Entwurf dann an den Bundestag geschickt werden. Ab September werden die Zahlen dort geprüft und angepasst. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, der ursprünglich 10 Milliarden Euro mehr wollte, aber letztlich nur 1,2 Milliarden im Haushaltsentwurf bekommen hat, hofft noch auf Nachbesserungen zu seinen Gunsten.
Ich habe daraus nie ein Hehl gemacht. Der Betrag reicht mir nicht. Ich habe gesagt, das ist für mich ärgerlich, weil die Aufträge angesichts von Zeitenwende und Bedrohungslage mehr erfordern. Und wir werden jetzt die parlamentarischen Beratungen, denn die entscheiden ja am Ende über das Endergebnis. Wir werden weiter dafür eintreten, dass es mehr wird, weil die Aufgabe größer ist als das, was jetzt auf dem Tisch liegt.
Auch bei den Grünen setzt man auf das anstehende parlamentarische Verfahren. Denn vor allem bei den Ressorts Auswärtiges und Entwicklungshilfe hat es deutliche Kürzungen gegeben. Das aber, so Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge, heute Morgen im Deutschlandfunk passe nicht mehr in die aktuelle Krisenzeit.
Im Bereich der humanitären Hilfe, der internationalen Unterstützung, tun wir aus meiner Sicht noch nicht genug.
Scholz wiederum betont im ARD-Interview, ihm sei es bei den Haushaltsverhandlungen vor allem darum gegangen, dass kein Ministerium gegen das andere ausgespielt werde. Gegenüber den Forderungen aus den eigenen Reihen nach Nachbesserungen zeigte sich der Kanzler gelassen, das sei völlig nachvollziehbar. Nur habe die Koalition mit den vorhandenen Möglichkeiten zu Rande kommen müssen. Dennoch ist absehbar, dass der Bundestag den Haushalt 2025 an einigen Stellen noch einmal korrigieren wird.
Heute allerdings war der Bundeskanzler weit weg von der Haushaltsdebatte in Berlin. In der Nähe von Oxford hat er sich mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs aus Europa getroffen, um über die Sicherheit des Kontinents zu sprechen. Das Format war nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegründet worden. Und auch 2,5 Jahre später steht die Unterstützung des Landes ganz oben auf der Agenda. Auch wenn es dem Gastgeber, dem neuen britischen Premier Keir Starmer, auch um eigene Botschaften gehen dürfte. Christoph Prössel.
Keir Starmer eröffnete das Treffen der Staats- und Regierungschefs aus rund 45 europäischen Ländern mit einem völlig neuen Ton in der britischen Politik.
It is a pleasure today on behalf of my country.
Es ist mir eine Freude, stellvertretend für Großbritannien, Ihnen allen eine Hand entgegenzustrecken. Mit mir als Premierminister wird Europa ein Freund und Partner sein, mit Ihnen zusammenarbeiten.
Not part of the European Union, but very much part of Europe.
Nicht als Teil der Europäischen Union, aber als Teil Europas. Was ein wenig gewöhnlich klingen mag, ist der neue Sound in den Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union. Ganz bewusst hat der britische Premier keine Forderungen gestellt, nicht laut formuliert, dass die Handelsbeziehungen neu definiert werden müssten, sondern es war ein versöhnlicher, partnerschaftlicher Ton, den Keir Starmer anschlug. Er will Stabilität und Verlässlichkeit demonstrieren nach Jahren der Unruhe und des Durcheinanders rund um Brexit, nach Jahren der Zankerei mit Brüssel und nach zahlreichen britischen Premierministern. Neustart nennt Starmer das. Und es ist nicht ohne Ironie, dass Keir Starmer bei der Eröffnung des Treffens Bezug nimmt auf Winston Churchill, der hier in Blenheim Palace geboren wurde. Denn Churchill war konservativer Politiker. Er ist sozusagen die zentrale Figur für viele in der konservativen Partei. Der Labour-Politiker Starmer bezieht sich auf ihn, ein kleiner Seitenhieb auf die Vorgängerregierung, die Partei, die beispielsweise aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aussteigen wollte. Eine Institution, die unter anderem auf Churchill zurückgeht.
And we stand for the values.
Wir stehen für seine Werte, Freiheit und Demokratie und Entschlossenheit bei der Verteidigung dieser Werte.
But also defiance and resolve in their defense.
Womit wir beim Thema des Gipfels wären, die Bedrohung durch Russland. Auf der Agenda, wie die Ukraine unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj war angereist, um an den Gesprächen teilzunehmen. Und Starmer sagte ihm, wir stehen der Ukraine so lange bei, wie es nötig sein wird.
Have no doubt. We will stand with you for as long as it takes.
Auch für Bundeskanzler Olaf Scholz steht die Sicherheit in Europa im Mittelpunkt bei diesem Treffen.
Alle Länder nehmen hier teil, außer Belarus und Russland. Und das ist das klare Zeichen, dass wir zusammenstehen als Demokratien, als Rechtsstaaten, als diejenigen, die sich für die Prinzipien von Sicherheit und Zusammenarbeit einsetzen. die bedeuten, dass Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden dürfen.
Es ist die Selbstvergewisserung der Europäer, sich zu engagieren, finanziell, politisch. Denn über dem Treffen schwebte ein Eindruck dessen, was kommen könnte, wenn Donald Trump die Wahlen in den USA gewinnen wird. Weniger Engagement im Rahmen der NATO, möglicherweise sogar ein Ende der US-Zahlungen. Großbritannien drängt auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Doch so richtig wasserdicht gegen die Pläne von Trump werden die Europäer die Ukraine-Politik von NATO und EU nicht machen können. Beschlüsse gab es keine in Blenheim Palace. Dafür viele bilaterale Treffen, politisches Speed-Dating, Austausch. Keir Starmer will ein Sicherheitsabkommen mit Deutschland und der EU aushandeln, die Kooperation bei Rüstungsprojekten und auch EU-Militäroperationen ermöglichen. Auch über Migration wurde gesprochen, was viele Regierungen umtreibt. Keir Starmer erwähnte eine neue Behörde zur Sicherung der Grenzen und zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Und auch hier gilt, aus seiner Sicht wird es nur gehen mit der EU, nicht gegen sie.
Informationen aus Großbritannien waren das von Christoph Brössel. 23.50 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Das war der Tag. Auf einer spontanen Dienstreise nach Serbien will der Kanzler Lithium organisieren. Morgen geht es los mit der Reise. Und das Lithium, das braucht die EU dringend für die Energiewende, zum Beispiel für den Bau von Elektroautos. Gegen seine Pläne gibt es allerdings schwere ökologische und auch rechtliche Bedenken. Steffen Wurzel mit den Hintergründen.
Der Name des Elements Lithium kommt vom griechischen Wort für Stein, Lithos. Nur ist Lithium, manche sagen auch Lithium, viel kostbarer und begehrter als einfache Steine. Entsprechend stark bemühen sich EU-Kommission und Bundesregierung um Zugriff auf Lithiumminen und Lithiumlieferketten. Das Ganze, um der heimischen Automobilindustrie zu helfen beim Umstieg auf die E-Mobilität. Einer der entscheidenden Lieferanten des Akku-Rohstoffs Lithium soll Serbien werden. In der Hauptstadt Belgrad will die EU morgen eine Absichtserklärung unterschreiben für ein Rohstoffabkommen mit Belgrad. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dafür nach Serbien reisen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Konkret geht es um ein Lithiumprojekt, also eine Lithiummine, eines der größten Vorkommen in Europa. Und deren Ausbeutung. Wir freuen uns, dass wir nach Serbien reisen und dieses Projekt voranbringen können.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass auch die Chefs der Autokonzerne Mercedes-Benz und Stellantis nach Serbien reisen werden, Ola Kelenius und Carlos Tavares. Wie es heißt, wird die serbische Regierung mit den Autounternehmen eine weitere Absichtserklärung unterschreiben, bei der es um den Aufbau eines lithiumverarbeitenden Industriesektors gehe. Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA begrüßt das geplante Lithiumabkommen zwischen der EU und Serbien. Neue Rohstoffpartnerschaften seien wichtig, um die ambitionierten Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, sagte Simon Schütz vom VDA, dem Deutschlandfunk.
Deswegen sehen wir das geplante Abkommen mit Serbien als ein wichtiges und richtiges Signal. Hier geht es um die Erschließung der größten Lithiummine Europas. Und unabhängige Experten haben in Studien auch die Umweltverträglichkeit des Projekts festgestellt. Daher begrüßen wir die Pläne.
An der Umweltverträglichkeit des Projektes gibt es Zweifel. In Serbien gibt es deswegen seit Jahren Widerstand der Zivilgesellschaft gegen eine Ausweitung des Lithiumabbaus. Die serbische Regierung hatte dem australischen Bergbaukonzern Rio Tinto eine Lizenz für den Lithiumabbau deswegen zunächst entzogen, nun aber wieder erteilt. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sagte dem Handelsblatt, er rechne damit, dass bei dem Bergbauprojekt jährlich 58.000 Tonnen Lithium abgebaut werden könnten. Das reiche für die Akkus von 1,1 Millionen E-Autos. Auch Firmen aus China hätten starkes Interesse gezeigt am Zugang zu serbischem Lithium, so Vučić. Aber die Entscheidung sei gegen die Chinesen und für die Europäer gefallen.
Steffen Wurzel berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir kommen hier um 23.53 Uhr im Deutschlandfunk zur Presseschau. Heute zusammengestellt von Bernhard Krieger und präsentiert von Ralf Spengler.
Die Wiederwahl von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist das dominierende Thema auf den Kommentarseiten. So auch bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die absolute Mehrheit für die Christdemokratin begrüßt. Diese Wahl sendet die einzig richtige Botschaft an die EU-Bürger, aber auch an die Welt. Die Demokraten stehen stark und geeint gegen die destruktiven und antieuropäischen Kräfte und Freunde von Autokraten. Die Leipziger Volkszeitung findet, Die Wiederwahl Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin ist nicht nur ein Weiter-so. Sie kündet von einem neuen Bewusstsein Europas für das eigene Gewicht in der Welt. Dass die EU-Kommissionspräsidentin vor der Wahl auch die italienische Rechte umwarb, ist für die Badische Zeitung aus Freiburg kein Problem. Um eine Mehrheit abzusichern, hat von der Leyen vielen viel versprochen. Dass dazu auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehörte, ist kein Sündenfall, wenn es gelingt, die Regierungschefin der drittgrößten EU-Volkswirtschaft konstruktiv einzubinden. Die Frankfurter Rundschau kritisiert die Bewerbungsrede der CDU-Politikerin. Inhaltlich blieb sie viel zu viel schuldig. Sie hat zwar die entscheidenden Punkte wie Sicherheitspolitik, Klimaschutz, Migration und die Hilfe für die überfallene Ukraine genannt. Doch blieb sie in fast allen Fällen viel zu wolkig, skizzierte zu wenig mögliche Lösungen. Kritisch äußert sich auch die Volksstimme aus Magdeburg. Vieles von dem, was von der Leyen verkauft hat, klingt nach Wunschzettel und nicht nach To-Do-Liste. Die Meisterin der großen Töne ist sofort in eigene Sphären entschwunden und in der EU bleibt alles beim Alten. Und damit in die USA. Dort mehren sich die Stimmen von Demokraten, die Amtsinhaber Biden zu einem Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur raten. Die badischen neuesten Nachrichten zeigen Verständnis. Wenn er seine eigene Partei nicht komplett zerlegen will, muss der US-Präsident seine Kandidatur schleunigst zurückziehen. Sonst werden die Demokraten eine krachende Niederlage erleben. Biden ist für die Demokraten eine Last, stimmt die Taz zu und ergänzt im Hinblick auf die Nominierung von J.D. Vance als Vize von Donald Trump bei den Republikanern. Jetzt hat Vizepräsidentin Kamala Harris ein Problem. In den identitätspolitisch aufgeladenen USA tritt nun mit Vance ein Kind der verarmten Industrieregionen mit authentischer Aufstiegsgeschichte gegen eine Frau aus gutem Hause an, die sich für Sozialpolitik eher wenig interessiert. Den Vorwurf, dass die Demokraten ihre ehemalige Kernklientel vernachlässigt haben, werden die Republikaner jetzt noch genüsslicher vortragen können. Vance' Nominierung war in jeglicher Hinsicht ein schlauer Schachzug.
Das war die Presseschau. Besten Dank, Ralf Spengler. Ich bin Sarah Zerback und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams noch eine gute Nacht hier bei uns im Deutschlandfunk.